Zum einen, es sieht super aus, es ist relativ einfach zu machen und der Geschmack ist überragend.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Krimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo lieber David.
Hallo lieber Ingmar.
Ja, wir sind in Folge 56. Wir sind halt mal wieder zu zweit am Start. 56, krass, oder?
Ja, total.
Wir haben Rezept heute mal wieder dabei. Wir besinnen uns heute mal wieder auf unsere Ursprungsidee und geben hier halt mal wieder richtig viel Mehrwert mit.
Schauen wir mal.
Bevor es richtig losgeht, haben wir aber noch massig Punkte, wo wir deutlich abschweifen können. Ja. Genau, David, erzähl mal, wie war deine Woche?
Ich muss noch ganz kurz sagen, was ich mir kurz ausgerechnet habe, wenn wir jetzt bei Folge 56 sind, so roundabout Stunde, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, komme ich ungefähr vielleicht so auf 45 Stunden Material, das man sich jetzt anhören kann. Das ist eine Arbeitswoche, wo man sich nur unser Geschwätz reinziehen kann. Das ist geil, oder? Also ich finde das cool.
Ob man das will oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt.
Ja, schon voll, ja. Aber cool. Meine Woche war super. Wir sind gut reingestartet ins Jahr. Alles cool. Ich war die Woche bei einer richtigen Nachtschicht. Wir waren in einer Bäckerei in Augsburg, eine größere Bäckerei, und haben da ein Ofenbeladersystem gefilmt. War mal ganz spannend, das zu beobachten und zu protokollieren. Allerdings muss ich echt sagen, wir sind um 10 Uhr abends losgefahren. Wir waren dann um 12 Uhr in der Bäckerei und haben bis morgens um 6:30 produziert. Ich bin für Nachtschicht einfach nicht gemacht. Ich war den ganzen Dienstag völlig näher der Spur.
Nur zum Verständnis quasi, ihr habt als Studio den Auftrag gehabt, für eine Firma quasi dieses Beladersystem zu filmen. Es war Zufall, dass das jetzt eine Bäckerei war sozusagen.
Genau.
Hat nichts mit dem Podcast zu tun, aber ihr habt das als VIA-Studios das gefilmt.
Okay. Genau.
Sechs Stunden gefilmt, wie ein Belader rein und raus fährt.
Ja, und Fotos halt gemacht.
Und wie habt ihr, also mal ganz blöd gefragt, mal ganz praktisch gefragt, am nächsten Tag, also war es ja wahrscheinlich nicht der Leute, dein Mitarbeiter hat dann am nächsten Tag frei gehabt, oder?
Nee, wir beide. Also wir haben ganz normal geschafft. Hier montags bis abends ich war um 17 Uhr zu Hause, habe dann versucht, ein bisschen zu pennen, keine Chance. Ja. Nach 2 Stunden im Bett rumwälzen bin ich aufgestanden und dachte mir, geht schon. Und dann sind wir um 10 Uhr wieder los.
Und hast du einfach nicht bedacht, dass du nicht mehr 20 bist?
Ja, nee, überhaupt nicht. Und das habe ich dann auch gemerkt. Und dann waren wir am nächsten Morgen um 9:30 dann zu Hause wieder. Und dann habe ich einfach pennt bis mittags um 2:30 oder so und bin aber den ganzen Tag rumgelaufen wie falsch gehalten. Also von dem her, der Job ist einfach knüppelhart, oder beziehungsweise wenn man es nicht gewohnt ist.
Ja, das muss man ganz klar dazu sagen. Ja. Ganz klar. Ich hatte auch ein paar Nachtschichten die Woche.
Ach echt?
Ja, was war noch? Die erste Kolumne war in der Zeitung. Tatsächlich ist es so, dass das Haller Tagblatt ja eine Genusskultur-Kolumne ermöglicht hat, wo ich jetzt 14-tägig eine Kolumne veröffentlichen darf, genau. Also an alle regionale Hörer, werdet Haller Tagblatt-Kunde, bin jetzt freier Mitarbeiter. Nee, also es war, hast du es gelesen?
Ich habe es gelesen, ja, war gut. War super. Ich habe es von deiner Kollegin, habe ich es jetzt nicht gelesen am Dienstag, weil, wie gesagt, da habe ich pennt, aber von dir habe ich es gelesen, ja, das war gut.
Genau, die Woche war jetzt jemand anders, denkst du, bin ich wieder dran, das ist cool, das macht Spaß. Und vor allem, was ich spannend finde, ich habe jetzt die zweite schon geschrieben, über Thema Brotkultur. Du hast ja nur eine gewisse Zeichenzahl zur Verfügung und das, was du erzählen willst, plus ein bisschen Mehrwert für den Leser, dass es auch ja sich wieder drauf freut und gern liest, das in die Zeichenzahl reinzukriegen, das ist das, was spannend ist irgendwie, weil man schreibt dann, shit, dann ist mir zu viel, dann musst du dir wirklich überlegen, was ist wirklich wichtig an dem, was du sagen willst, und das ist irgendwie die Herausforderung und macht Spaß. Ich komme übrigens direkt gerade vom Online-Vortrag zum Thema Fachkräftemangel im Bäckerhandwerk. Und ich durfte einen Vortrag halten zum Thema Quereinsteiger für das Bäckerhandwerk gewinnen oder als Arbeitskräfte gewinnen. Ja, das sind ja viele draußen wahrscheinlich, die Hobbybäcker sind, die das hören. Genau, und da habe ich einfach ein bisschen erzählt über, ja, was machen wir für Erfahrungen mit Praktika für Hobbybäckerinnen und Bäcker und auch Bewerbungen und so weiter und so fort. Das war spannend.
Okay, spannend, und das war aber von Bäcker für Bäcker, oder?
Von Bäcker für Bäcker, ein Fachforum von der Akademie Weinheim, wo verschiedene Speaker ihr Wissen oder ihre Erfahrungen weitergeben haben. Für uns ist das ja auch jetzt noch ein relativ neues Thema, aber wir kriegen schon viele Bewerbungen auch von Quereinsteiger, und ja, das hat birgt natürlich viele Chancen, aber auch gewisse Schwierigkeiten. Es sind schon ein bisschen zwei Welten, die da manchmal aufeinander prallen. Genau, da habe ich so ein bisschen meine Erfahrungen weitergegeben. Und auch Sebastian Deuvel hat einen Vortrag gehalten zum Thema Kunde als Mitarbeitergewinner, war auch interessant. Also in unserer Branche tut sich einiges.
Okay, cool, spannend. Und wie viel Zuhörer waren da?
So 50 Bäckereien haben, also 50 Chefs haben sich angemeldet für dieses Tagesforum. Genau, und mein Vortrag war eben nur eine halbe Stunde.
Ist das ein deutschlandweites Phänomen, dass sich so viele Quereinsteiger tummeln in der Bäckerei, oder ist das tatsächlich jetzt einfach nur, vielleicht sind wir ja auch in so einer Blase, weil bei dir ist so und beim Sebastian ist so, und oder ist es schon so, dass es sich deutschlandweit viel passiert?
Das ist eine sehr interessante Frage, das weiß ich gar nicht so genau. Mir ging es auch so, dass ich meine Erfahrungen hier heute weitergegeben habe und 50 Betriebe zugehört haben, und ich habe dann auch ab und zu mal gesagt in meinem Vortrag, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, weil das Phänomen ist noch relativ neu, für mich zumindest. Ich glaube, bei anderen, wie jetzt beim Sebastian, ist das Phänomen schon etwas älter oder gibt es schon länger, und mir hat es selber ja auch die Augen geöffnet, dieses Insta-Live damals, wo es um die Meisterpflicht ging, zu sehen, wie viele das sind. Und ich weiß gar nicht, ob bei anderen auch so viele Bewerbungen kommen. Ich vermute aber eher nicht, weil natürlich die, also ich hatte jetzt zum Beispiel ein Forschungsgespräch mit jemand aus Osnabrück, also das ist ja mega weit weg von uns, die einfach auch geschrieben hat, es ist nicht so einfach, eine Backstube zu finden mit den Werten, die auch alles selber machen, junges, sympathisches Team und so weiter und so fort. Es gibt ein gewisses Anspruchsdenken ja von denen quer, ich finde es eh immer blöd, so alle über einen Kamm zu scheren, aber es lässt sich schon so ein bisschen erkennen, die haben eine gewisse, ja, Lebenserfahrung schon und auch, ja, eine gewisse Vorstellung auch, was Backen angeht, weil sie selber daheim backen, und es ist gar nicht so einfach, da entsprechend passende Betriebe zu finden. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein bundesweites Phänomen ist, aber ich glaube, dass es auch andere Bäckereien gibt, wo sich Quereinsteiger bewerben, ganz klar.
Aber in welcher Bäckerei hat es sich nochmal beworben, weil du gerade ein junges, sympathisches Team sagst? Nein, Spaß.
Bei der Bäckerei Hasenbüller.
Okay, der war gut, ja, der war gut.
Ich habe ein wenig laut ins Mikro gelacht, aber sorry, das ist schon gerade noch.
Schneiden wir sowieso raus. Nee, aber also klar, ich
habe übrigens, muss ich nochmal einhaken, ich habe die Folge von letzter Woche angehört, hast du zum Franz Schmid gesagt, dass du gar niemanden kennst, der das Nachtbackverbot erlebt hat. Da habe ich gedacht, das müsste dein Vater doch auch wissen.
Ja, aber ich habe ihn noch nie aktiv danach gefragt.
Und der war nachts in der Kneipe. Richtig. Also nicht, dass hier jetzt ein falsches Bild entsteht, sondern
da ist der Vater, Kneipe dabei.
Da ist eine Kneipe dabei, er stand hinterm am Zapfhahn.
Ja, genau, also mein Vater hat eine Kneipe. so viel dazu. Nee, aber ich habe kürzlich auch gedacht, weil ich habe mich kürzlich auch mit einem unterhalten, und da ging es auch so ein bisschen drum, tatsächlich war es mein Vater, und mein Vater hat gesagt so, also er glaubt, dass er die Renaissance der kleinen Handwerksbäckerei wieder noch erleben wird. Da sage ich, du, das ist doch schon voll im Gange. Ja. Und von dem her weiß ich jetzt nicht einfach, weil wir uns da jetzt so ein bisschen auch Instagram-mäßig halt, mir folgt Brotberichte, Boutique, hier Sebastian ein Ding in Würzburg, weißt du, ob das nicht auch zu so einer kleinen Blasebildung führt, dass man sich einfach nur in dem Bereich so ein bisschen, aber ich glaube schon, da ist deutschlandweit passiert da einiges.
Ja. Ich glaube eher, dass die Blase ist, dass viele Bäckereien das nicht mitkriegen. Ja. Die leben in der Blase, und ich glaube, dass es tatsächlich viele Bäckereien gibt, die gar nicht mitkriegen, was gerade passiert, weil das viel hat in den Social Media sich abspielt. Klar, in der Fachzeitschrift kommt es auch, also wer ein bisschen am Puls der Zeit ist, kriegt's mit. Aber ich glaube, dass es tatsächlich viele gibt, die das nicht wirklich auf dem Schirm haben. Weil selbst mir oder selbst ich war ja überrascht, auch wie viele es gibt, die Gründer wollen. Und es gibt es in Heilbronn übrigens 280 Grad, habe ich jetzt erst gesehen die Tage, Brotmanufaktur.
Ach, guck hin.
Das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Die haben mir, glaube ich, sogar jetzt aufgemacht oder mache ich jetzt auf. Also keine Ahnung, wer das ist.
Okay.
Also da tut sich enorm viel.
Okay, aber halt im städtischen Bereich hauptsächlich erstmal.
Ja, und in Unterminkheim.
Was ich auch noch jetzt
sehe. Ja, so, also tatsächlich natürlich klar, eher in Städte, ich sag mal, ja. Also ich sag mal, ja.
Ja, jetzt mal.
Ich sag mal, ja.
Ja,
ja. Ja, also ja. Ich denke, so Heilbronn plus, also mindestens so Heilbronn-Größe. Und dann natürlich klar in Städte. Würzburg, es sind alle so ungefähr die gleiche Größe, glaub Stuttgart, Bonn. So, ich glaube, dass es jetzt auf dem Land noch weniger ist, wie immer. Wie alle Trends fängt es auf dem Land nicht an, sondern irgendwo in der Stadt.
Ja, aber ist cool, dass da so eine Bewegung drin ist. Und ich fand den Begriff die Renaissance der Handwerksbäcker, fand ich richtig cool. Also ich finde es schön, wenn man das tatsächlich so beschreiben kann. Weil Renaissance bedeutet?
Wiedergeburt. Okay, wenn du das sagst.
Kunstgeschichte, mein Freund. Ja. Ich hatte in Kult.
Hast du studiert oder was?
Nein, ich hatte aber in meiner Fotografenausbildung einen Bereich Kunstgeschichte. So, und da hatte mir alle Epochen durchgemacht und ich habe genau eine Epoche wirklich für die Prüfung gelernt und das war die Renaissance und ich konnte dir alles sagen. Und es kam halt eine Epoche dran in der Ding, in der Prüfung und was kam dran? Die Renaissance. Ey, sauber und geschrieben. Ey, aber richtig. So, wir hatten unseren ersten Genussabend.
Ja, mega. Da können wir jetzt mal richtig ausholen. Und Werbung machen an dieser Stelle und zwar und euch mal richtig die Nase lang machen, weil der nächste Genussabend ist ausgebucht.
Ja, ach krass, wusste ich gar nicht. Okay, ja cool.
Es kamen die Woche nochmal 4 Anmeldungen rein für den 2., 3. Februar, weiß gerade gar nicht genau, also Anfang Februar. Der ist ausgebucht. Die 2 Abende mit Michael Rebmann sind ausgebucht. Die Abende mit Alex Siegel sind zum Großteil ausgebucht. Der Barbecue-Abend ist schon lang ausgebucht. Genau, mit David und mir gibt es ja einige mehr Termine. Da gibt es noch Plätze, aber genau, im Februar ist schon direkt alles voll. Genau, erzähl mal, wie fandst du es? Wie war's?
Ich fand's, also ich Hammer, also ich war 1,5 Stunden vorher da, wir haben alles vorbereitet, das war echt cool, ich mag bei sowas immer den Spirit, der davor so herrscht, so hey, das und wie machen wir das, okay, das müssen wir nur vorbereiten und dann bereitet man alles vor. Und dann war es ja tatsächlich so, dass einfach die Gäste schon 20 Minuten früher da waren, das hat jetzt ein bisschen unsere Vorbereitung crashed, aber dann, wir waren gut vorbereitet, fand ich, wir hatten 5 Brotgänge, die Leute waren alle interessiert, das Publikum war bunt durchgemischt, also es waren wirklich junge Leute dabei, es war ein älteres Rentner-Ehepaar, glaube ich, dabei. Alle hatten irgendwie ein bisschen einen Bezug zum Backen oder so ein Interesse zumindest da.
Ja, wobei sogar ein Paar ja eigentlich relativ wenig Berührungspunkte hatte. Er hat aber einfach an Genuss und an den Hintergründen interessiert war.
Ja, und das fand ich cool, der Ingmar hatte einen Einblick in die Bäckerei gegeben und was ich halt einfach an dieser Stelle nochmal sagen muss, ey, dein Wissen ist unfassbar krass. Also wirklich, zieh echt meinen Hut.
Das geht mir jetzt nunter.
Nee, wirklich. Also ich stand da oft neben dran und dachte so, ey, ich sehe halt gut aus. So. Das ist mein Mehrwert, den ich heute biete. Aber was du da rauskam, hast, das war schon krass. Also wirklich.
Das hast du mir da abends aber nicht gesagt. Das hast du jetzt aufgespart für heute.
Das habe ich mir aufgespart. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich dir eine Sprachnachricht schicken soll, aber dann dachte ich mir, nee, das sage ich dir heute. Also wirklich hammerhart. Also wer wirklich mich anschaue und vom Ingmar lausche will, der sollte sich unbedingt da teilnehmen, weil das war wirklich krass. Also Chapeau vor deinem Wissen.
Das sage ich direkt mal 2 Sachen dazu. Zum einen wird ganz rot, zum Glück haben wir kein Videopodcast. Und zum anderen muss ich dir leider sagen, dass ich seit 1,5 Wochen im Personal Training bin. Also mit dem gut aussehen hole ich jetzt auf. Dann wird es für dich ganz schön dünn.
Ja, dann muss ich mir das Fachwissen aneignen. Das ist super, echt.
Nee, ich fand's auch. Ich fand's richtig gelungen. Es waren ja so ein bisschen unsere Versuchskaninchen und hat richtig Spaß gemacht und es ist schön zu sehen, wie viel Interesse die Leute haben, tatsächlich an gutem Brot und an dem, was dahinter steckt. Und das macht Mut, finde ich, auch offen zu kommunizieren und auch bei dieser Strategie zu bleiben, als Handwerksbäcker erfolgreich sein zu wollen. Das ist richtig cool gewesen, ja.
Ja, du und ich muss euch sagen, ich fand's auch echt cool, dass gerade das junge Paar, das sich einfach dafür interessiert hat, aber eigentlich so mit Backen nicht wirklich was zu tun hatte, beziehungsweise ich war nachher noch mit denen im Gespräch, die haben eigentlich noch gesagt, boah, ich habe echt Angst davor zu backen, ja, weil einfach, das klingt alles so wahnsinnig kompliziert, wo ich dann auch gesagt habe, ey, einfach mal anfangen, ja, das ist das Beste, was man machen kann, aber ich finde es das cool, dass man einfach sagt, so hey, auch für uns als Paar machen wir sowas, wir interessieren uns einfach und finde ich cool, wenn man sowas macht.
Absolut. Und ich fand auch das Rentnerpaar total faszinierend, dass man mit 70 oder so schätzungsweise ungefähr sich da auf der Weg macht. Zwei solche junge Hüpfer hätte fast nicht, obwohl sie Jungs immer gar nicht mehr. Nee, aber durch das, ja, da wirklich interessiert noch zu sein und offen zu sein, fand ich echt beeindruckend.
Absolut, absolut. Nee, also war wirklich ein rundum schöner Abend. Ich bin auch wirklich beflügelt von dem Erlebnis heimgefahren. Das war echt cool und ich freue mich auch echt, dass in 1,5 Wochen es schon wieder soweit ist und es weitergeht. Also echt cool. Wir haben ja extra unsere Bäckerjacke dafür machen lassen und die sind jetzt in der Produktion. Also ich hoffe, die kommen noch pünktlich. Bei unserem Glück kommen sie wahrscheinlich donnerstags.
Ist egal, wir haben noch ein paar Abende vor.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber es war wirklich rundum gelungen und ich fand es echt cool. Ja. Und schön. Macht richtig Spaß mit dir. Echt cool.
Mein Holzofen ist gekommen.
Ich wollte gerade sagen, mein Holzofen ist gekommen, ja?
Ja, ich habe es direkt rausgehauen. Ja, er steht in der Scheune verpackt. Ich habe überhaupt keine Zeit gehabt und unser Haus ist noch so eine halbe Baustelle rundherum und er steht jetzt in der Scheune. Aber er ist da.
Aber wie kriegst du denn von der Scheune dahin?
Keine Ahnung.
Den kannst du auch nicht mit einem Hubwagen hinschieben.
Nee, da brauche ich einen Radlader oder so. Und das Problem ist, die Terrasse ist ja noch gar nicht fertig, wo er hin soll.
Ah, okay, okay.
Und ja, das wird noch spannend.
Was wiegt das Teil?
Was hat er gesagt? 700 Kilo, glaube ich. Also ja. die Palette.
Ja, 10 Bäcker.
Wir haben ja den Elektroofen schon mit 4 Bäcker von der Palette geklopft. Das war schon schwer genug und das waren, glaube ich, nur 300 Kilo.
Ja, gut, 700 Kilo ist eine Ansage. Ja, cool, aber schön. Aber ja. Wann willst du das erste Mal einheizen?
Gut, es kommt jetzt drauf an. Ich sag mal, handwerkermäßig ist es nicht so einfach. Erstens, wann kriegen wir unsere Terrasse fertig, wo er dann auch steht? Also klar, wäre es natürlich cool, sobald es ein wenig warm ist, irgendwie so Frühling, will ich den schon nutzen dann, weil steht er dann draußen auf jeden Fall.
Ja, mach mal verbindlichen Termin, komm, dass man hier ein bisschen Druck aufbaut.
Wir machen auf jeden Fall eine gemeinsame Backsession, würde ich sagen.
Ja, das sowieso, das auf jeden Fall.
Also du hast ja dein, bist auch noch vielleicht auch und dann...
Ja.
Schauen wir mal.
Ja, ne, finde ich gut. Lass uns auf jeden Fall da weitermachen im Thema.
Auf jeden Fall. Dann muss ich noch was erzählen und zwar, wir haben doch lang das Zukunftsbrot Backer, das backen wir immer noch. Weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt.
Ja.
Und da ist jetzt, das war ja eine Aktion, wo jetzt, wo dann immer 50 Cent oder so, weiß gar nicht mehr genau, oder ein Euro sogar pro Brot an die Initiative von Annette Fürst, also wirklich eine Privatinitiative, wo ein Mädcheninternat in Malawi gebaut werden sollte und das Internat ist am Wochenende eröffnet wurde. Hast du es zufällig gesehen
auf Facebook? Gesehen, ja. Ich folge ja jetzt mittlerweile auch der Akademie Weinheim auf Instagram und da wurde es ja auch relativ publik
gemacht. Richtig cool, ja.
Also richtig cool, ja. Also und ich fand auch das Auto mit dem Kremers Backstube
hier
in Somalia war es, glaube ich.
Das war zufällig am gleichen Tag, ja.
Auch richtig gut, ja. Also wirklich super.
Also an der Stelle muss ich wirklich nochmal Werbung machen für diese Initiative. Googelt mal Bella Vista Boarding School. Da kann man auch Patenschaften übernehmen für solche Mädchen, die dann dort ins Internat gehen dürfen. Für 200 Euro im Jahr tägliches Essen, Schulgeld, Schuluniform für 200 Euro Wahnsinn. Im Jahr. Ist ein Witz.
Das ist ein Witz,
ja. Kann jeder von uns normaler, also ja, der einigermaßen normal eine normale Lebenssituation hat, sage ich jetzt mal, glaube ich, kann sich... Könnte sich das leisten und deswegen will ich hier an dieser Stelle appellieren. Wir werden auch als Kremers Backstube so eine Patenschaft übernehmen. Gibt auch noch eine größere Patenschaft für 800 Euro, schon eher so für Firmen gedacht, wo dann noch, das ist für die ältere Kinder, wo dann auch noch so ein bisschen Wache und so dabei ist, weil es muss auch bewacht werden nachts und so. Also da lohnt sich's echt mal zu googeln, zu gucken und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Familie Fürst, wo das wirklich eigentlich in Eigenarbeit die ganze Organisation aufgebaut hat. Und unser Logo, das ist nicht das Wichtigste, aber ist auch cool zu wissen, unser Logo hängt jetzt in Malawi
cool,
an einem Mädcheninternat.
Nice, also coole Aktion, also wirklich toll. Ich finde es immer toll, wenn man sich für sowas einsetzt und sowas möglich macht, also wirklich toll. Ich war ja auch damals in Indien, wo ich da unterwegs war, haben wir auch Schule besucht, die mit Mitteln, die wir hier in Deutschland klargemacht haben, gebaut worden ist. Und das war schon beeindruckend. Weißt du, ich rede da ja wirklich von im Verhältnis von Beträge, was denen einfach tausendmal besseres Leben ermöglicht. Und das ist einfach, ja, da wird es mir jetzt schon wieder ganz warm ums Herz. Das war, was ich da in der Woche erlebt habe, war Wahnsinn. Mhm. Und das sowas verändert einen auch nachhaltig auf jeden
Absolut.
Fall.
Absolut. Ja. Glaube ich dir.
So, du hast zwei Feedbacks mitgebracht, bevor mir das
Sentiment schütteln wir uns kurz und werdet und machen weiter. Zwei Feedbacks tatsächlich, genau, die ich hier jetzt mal direkt raushaue, und zwar vom Ruben. Ruben hat uns schon mal geschrieben und hat uns abermals geschrieben und hat zwei Fragen. Deswegen haben wir sie heute auch mitgebracht, diese E-Mail, zum Thema Sauerteig. In eurem Buch lasst ihr den Sauerteig gern 24 Stunden gehen. Bei den Mengen kenne ich sonst eher 12 Stunden. Ist der dann nicht völlig überreif? Die erste Frage, da gehe ich direkt mal drauf ein. Ja, jein, kann man so sehen und ist auch was dran. Ich erkläre es kurz, eigentlich würde da 12 bis 16 Stunden wahrscheinlich ausreichen. Ich habe das im Nachhinein, muss ich sagen, vielleicht ein bisschen nicht so gut formuliert im Buch. Wie fange ich an? Wir sprechen bei uns in der Bäckerei immer von 24 Stunden, wenn wir meinen, von einem auf den anderen Tag. Oftmals sind es aber keine volle 24 Stunden. Das ist mal das Erste. Deswegen ist es bei uns so ein bisschen ein Begriff, der oft verwendet wird. Und genau, auch in den Backversuchen habe ich gemerkt, 24 Stunden braucht es eigentlich nicht. Wir haben es dann aber klasse aufgrund der Tatsache, dass viele Sauerteige, die daheim verwendet werden, oft ja auch mal ein paar Tage im Kühlschrank stehen, nicht mehr ganz so aktiv sind. Und in der Erfahrung ist es daheim auch nicht so warm wie in der Backstube und so weiter und so fort. Deswegen können die 24 Stunden durchaus mal gebraucht werden. Aber ich sag mal so, die Zeiten, also Lutz Geisler hat mal einen guten Satz gesagt, Zeiten sind Schall und Rauch. letztendlich geht es darum, wann ist der Sauerteig reif. Aber natürlich weiß ich, man muss das ja irgendwie ein bisschen planen. Deswegen, ja, da muss ich ein bisschen zugestehen, das haben wir vielleicht nicht so gut geschrieben. Also ich habe das im Buch schon auch irgendwo geschrieben, dass man die Zeile nicht hundertprozentig für voll nehmen kann, weil ja jeder Sauerteig so unterschiedlich ist. Die Bedingungen sind anders und so weiter und so fort. Aber die 24 Stunden sind tendenziell wahrscheinlich ein Ticket zu lang. Ja, das muss ich an dieser Stelle sagen. Eher mal ein bisschen drauf gucken, halt, wann ist er reif und dann die Zeit halt merke, das ist wirklich auch von Sauerteig zu Sauerteig und von Umgebung zu Umgebung einfach unterschiedlich. Zweite Frage, wenn man eure Podcasts hört, hat gefühlt fast jeder Bäcker irgendwann eine Mehlstauballergie. Mir fallen noch Roland Schlötter und Frank Silvanus ein, aber es waren meines Wissens noch weitere. Bekommt man die so leicht, wenn man mit viel Mehl arbeitet? Kann man dagegen etwas unternehmen oder vorsorgen? Gilt das auch für Hobbybäcker? Vielen Dank und viele Grüße. Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt viele, viele Bäcker, die eine Mehlstauballergie entwickeln und es ist tatsächlich so, dass das auch nach vielen Jahren der Berufstätigkeit noch sich entwickeln kann. Hatte der Roland Schlötter damals auch erzählt. Und es gibt auch Vorsorgemaßnahmen, die man treffen kann. Also erstens mal nicht so wild mit Mehl stauben, das ist tatsächlich so. Also bei uns in der Berufsschule hing immer so ein unfassbar attraktiver Zettel, da stand dran, wie hieß das nochmal, weißt du das noch?
Nee.
Der Fachmann, Ach, auf jeden Fall, dass man halt drauf verzichten soll, das Mehl so mit so einem gekonnten Handtuch auf der Arbeitsfläche zu verteilen. Der Fachmann verreibt, stand da immer dran, das habe ich noch im Kopf.
Okay.
Mehl quasi nicht so, wie wir es gern machen, so mit einem cooler, gekonnten Schwung aus dem Handgelenk auf die Tischplatte verteile, dass sich eine hohe Staubentwicklung einfach ergibt, sondern einfach sachte. Und was wir zum Beispiel im Geschäft auch machen, wir tun ganz viel mit Wasser portionieren, also wir schmeißen unsere Teige alle mit Wasser raus zum Großteil und verwiege zum Teil auch mit Wasser, weil wir eh auch weiche Teige haben, ist das kein Problem. Das hilft ungemein. Es gibt noch andere Maßnahmen, die BG macht da auch Schulungen und so weiter, weil das tatsächlich ein großes Problem ist. Und ich denke mal, im Hobbybäckerbereich ist das jetzt nicht das Riesenproblem, weil ihr ja nicht 8 Stunden jetzt irgendwie am Tag mit Mehl umgeben seid. Es gibt sogar behandeltes Mehl, das nennt sich mir fällt gerade der Name nicht ein. Quasi Mehl, das thermisch behandelt wurde. Wie heißt das nochmal? Also HTM, hydrothermisch so behandeltes Mehl.
So ein staubfreies
Mehl. So ein staubarmes Mehl, das gibt es tatsächlich auch. Mhm. Genau. Also das verwendet auch viele Bereiche. Das ist nichts Chemisches oder irgendwas, sondern das wird einfach, es gibt verschiedene. Entweder wird es mit Fett ummantelt durch eine Besprühung oder es wird quasi schon mal verkleistert, also so eine Art vorvergleistertes Mehl, dass nicht mehr diese Staubentwicklung ist. Also es gibt es auch, da gibt es noch viele andere Sachen.
Mhm. Ich hatte, da wo ich gelernt habe, hatte mir auch das Hydro-Dingsda-Mehl, so, weil ich meine, dass mein Chef damals auch eine Mehlstauballergie hatte und relativ viele Absaugvorrichtungen da drin, dass es wirklich gerade hinter der Teigmacherei war, so eine Absaugung und an jedem Arbeitstisch war auch so eine Leiste zum so gut wie es geht schnell absaugen, dass die Staubentwicklung so wenig wie möglich ist.
Und jetzt kommt die Story des Tages. Mein Bruder hat die Absauganlage beim Grundmüller damals installiert.
Ach, guck hin.
Ja, ja, geil. Mein Bruder war eigentlich Kfz-Mechaniker und wir haben ja gar nicht hier gewohnt. Aber der hatte damals bei seinem Kumpel, der hatte diese Firma mit diesen Absaugungen, hat er halt jobbt. Mein Bruder war so ein bisschen so ein, ja, immer mal wieder einen anderen Job gehabt. Und das hat er mir mal erzählt, dass er schon mega viele Bäckereien gesehen hat, weil er überall diese Absauganlage, ich wusste das überhaupt nicht, mein Bruder ist 12, 13 Jahre älter wie ich, dass er diese Absauganlage auf den Bäckereien installiert hat, unter anderem beim Kronmüller in Schwäbisch Hall.
Ja, witzig, cool.
Dann haben wir ein Feedback vom Nick. Vom Nick. Und er schreibt was zu deinem Thema Backofen, David.
Ja.
Du hattest ja gefragt wegen dem Backofen. Also er schreibt ganz klar, kauf dir einen Manns, wenn es finanziell drin ist. Sie haben im letzten Jahr beim Hausumbau eine Küche eingebaut und das sei ja ganz andere Liga als andere Haushaltsbacköfe. Je nach Modell haben die Backöfen auch ein eigenes Dampfabzugsrohr, welches durch die Hauswand nach außen geführt wird. Das ist natürlich Premium. Dadurch, dass der Mannsofen absolut dampfdicht schließt, kann so überschüssiger Dampf direkt nach außen abgeführt werden. Lohnt sich sonst auf jeden Fall mal bei Manns direkt vorbeizuschauen. Die sind ja nicht weit weg. Können wir mal hingehen, wenn wieder diese Backofentage sind.
Ja.
Aber pro Hausumbau, melde dich gerne, wir können dir sicherlich die passende Planung anbieten. Genau, also irgendwo scheint eine Kompetenz im Bereich Küche zu liegen, genau. Und zum Thema Risotto, ja klar, einfach am nächsten Tag noch mal etwas Brühe zugeben. Wir hatten es ja davon, dass es am nächsten Tag relativ fest war dann. Und zum Thema Papierzeitung, er ist generell absolut bei uns. Also Papierzeitung einfach Style-Faktor ohne Ende. Auf der anderen Seite sind die großen Zeitungen wie beispielsweise Die Zeit auch unfassbar nervig zu lesen, wenn sie einmal aufgefaltet waren. Wie soll man diesen Berg aus zerknittertem Papier jemals wieder zusammengelegt bekommen oder nochmal lesen? Da ist die Online-Variante mit App doch auch angenehmer.
Argument, aber Papier sticht trotzdem.
Absolut. Punkt. Meine Tochter hat aufgrund der Kolumne neulich aus Tagblatt in die Hand genommen und hat auch gesagt, warum ist das einfach eigentlich nicht aus einem großen Bogen gedruckt? Weil die war auch leicht überfordert.
Cool. Vielen Dank, lieber Nick, für das tolle Feedback. Vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten
Mal. Wie sieht's aus mit Ofa? Hast du was?
Nee, noch nicht. Aber du, wie gesagt, wir sind ja gerade in der Planung und das hat jetzt auch keine Eile.
Ich muss zum Thema Buch noch was raushauen, weil man es ja gerade auf dem Buch hatte wegen dem Sauerteig. Ich habe tatsächlich dieses Wochenende zum allerersten Mal seit Erscheinen des Buches mein Buch selber in die Hand genommen und gelesen.
Okay. Interessant, ja.
Ich habe viele Bücher natürlich signiert und natürlich auch, wenn Rezeptfragen waren, immer wieder noch geschlagen. Ich habe tatsächlich mir jetzt angewöhnt, im Büro ein Buch liegen zu haben, weil ich kriege halt so viele Fragen zu Rezepten. Ich muss jedes Mal in den Laden auslaufen und gucken, wie. Klar, ich kann es natürlich auch digital aufmachen, aber da bin ich wieder viel zu altmodisch dafür. Ich muss das auf Papier sehen, was ich da geschrieben habe und weiß es manchmal natürlich auch gar nicht mehr zu jedem einzelnen Rezept. Und habe mir konnte ganz lang nicht das Buch in die Hand nehmen und die Geschichte und das Vorwort, also das, was ich tatsächlich so persönlich geschrieben habe, lese, weil mir das emotional so aufgewühlt hat und man sich ein Stück weit ja auch transparent macht, sage ich mal, wenn man da über alles Mögliche schreibt, auch über Familie und so weiter und über persönliche Werte. Und habe es jetzt tatsächlich nach mal fast dreiviertel Jahr geschafft,
dein eigenes Buch
zu lesen. Das in Ruhe mal und mit Freude zu lesen, ja.
Krass.
Das an dieser Stelle mal, wie es uns Autoren so geht.
Also mich würde interessieren, als du hast mir die Story ja schon per Sprachnachricht geschickt, da dachte ich mir so, mich würde es interessieren, ob das bei anderen Autoren auch so ist, dass die ihre Geschichte abgeben und dann erstmal sagen, so, in 2 Jahren lese ich es mal wieder. Ob es
würde mich auch interessieren.
Spannend, also wirklich spannend. Aber tatsächlich ging es mir tatsächlich auch so. Ich habe jetzt erst angefangen, bewusst mit dem Buch zu arbeiten, weil ich ja doch auch ziemlich in dem Prozess drin war und viele Fotos gemacht habe und dann haben wir es gestaltet und gemacht und getan und hin und her. Und ich habe es am Anfang immer nur so durchblättert, weißt du, so, ja, hier, das finde ich cool, das finde ich schön. Aber so richtig damit zu arbeiten, tue ich jetzt.
Ja, weil ich finde auch, also so ging es mir, du steckst so in dem Prozess drin und du weißt irgendwann nicht mehr, ist das eigentlich jetzt noch gut, was du da machst oder was. Du kannst nicht mehr, du bist zu nah dran. Und jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich sagen, wow, das Bild ist toll. Die Rezeptauswahl, ich war total begeistert von unserer Rezeptauswahl, muss ich sagen, weil ich wirklich das auch teilweise, viele Rezepte werdet ja backen in Gruppe, in Facebook-Gruppe, aber viele ja auch, also die meiste ja nett, die sieht man ja nie. Mhm. Und wirklich, ach ja, das ist ja auch drin. Das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis tatsächlich. Es hört sich jetzt doof an, aber es ist so. Und mit ein bisschen Abstand kann ich es auch bewerten und sagen, okay, das und das ist gut, das und das hätte man vielleicht anders machen können. Aber die positive Botschaft ist, dass ich eigentlich eher positiv überrascht war, dass es doch eigentlich ein ganz gelungenes Erstlingswerk ist.
Auf jeden Fall. Und besser könnte man doch die Umleitung gar nicht machen.
Oder oh ja.
Die Einleitung machen zu unserem heutigen Thema.
Nicht abgesprochen.
Überhaupt nicht. Denn wir haben das Kürbiskernbrot halt auf der Latte.
Warum, David? Warum haben wir das halt auf der Liste? Erzähl.
Also ich meine, ich habe dich irgendwann mal gefragt und sagst du, hey, hast du mir irgendein cooles Rezept Fassade? Und dann hast du mir drauf geschrieben, pack doch mal das Kürbiskernbrot im Buch. Das ist ziemlich ähnlich an dem, was du dir vorstellst. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, okay, das mache ich gleich. Und dann habe ich es letztes Wochenende backe. Und daraufhin haben wir gesagt, das ist doch ein Thema fürs Backbuch, weil das ist einfach ein überragend, weil das ist ein überragend krasses Rezept und das ist halt tatsächlich. Also ich habe es am Donnerstagabend habe ich mein Pullstück, mein Sauerteig und mein Vorteig angesetzt, habe es dann 24 Stunden später meinen Teig gemacht und also Freitagabends hatte dann ein paar Zeitverzögerungen, weil meine Tochter nicht einschlafen konnte, weil ich sie ins Bett gebracht habe. Und dann wurde ich irgendwann ganz hippelig.
Die Leiden eines Hobbybäckers.
Und ich dachte so, scheiße, die 2 Stunden sind rum, ich muss jetzt mein Brot aufschaffen. Und die labert und labert und ich dachte so, schlaf doch endlich echt. Eine Stunde später konnte ich dann aufarbeiten. Und dann habe ich es nachts um 11:30, glaube ich, aus dem Ofen rausgezogen. Aber super, also hat alles funktioniert. Also das Brot ist wirklich ein Brett.
Ich habe dir schon per WhatsApp damals gefragt, hätte nicht deine Frau das Brot aufschaffen können?
Nee, ich glaube eher nicht. Nee, das mache ich dann doch lieber selber. Aber das hat super funktioniert. Also und zum einen, es sieht super aus. Es ist relativ einfach zu machen. Und der Geschmack ist überragend. Und ich habe es, wie gesagt, am Freitagabend aus dem Ofen rausgezogen, Samstagmorgen angeschnitten und habe das tatsächlich bis gestern war Mittwoch gegessen. Und es funktioniert einwandfrei. Also es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Rezept. Also lieber Ingmar, was du da entwickelt hast, Chapeau.
Dann erzähle ich direkt mal ein bisschen die Geschichte zu dem Rezept, weil witzigerweise ist das, glaube ich, das Rezept, das es als allerletztes ins Backbuch geschafft hat, weil ich hatte das erst ganz anders geplant. Zuerst war das nur eine Abwandlung vom Bauernbrot, also dass man nochmal ein Brühstück macht und das einfach unter den Teig vom Bauernbrot knetet, und das hat aber nicht so richtig funktioniert. Ich war da nicht zufrieden damit. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt in deine, ich glaube sogar in deine Abgabe an der Verlag ist es noch ein anderes Rezept, als es letztendlich wurde, weil ich einfach damit nie richtig zufrieden war. Und das erklärt auch, warum eine Seite weiter vorne der geröstete Sesam im Teaser steht, weil ursprünglich in der Ursprungsvariante war mal Sesam mit dabei, der nachher rausgeflogen ist, und wir haben den Teaser nicht mehr geändert. Und bis heute hat es keiner gemerkt, bis du auf Insta das Brot gestellt hast und eine Followerin von dir wahrscheinlich dann gefragt hat, warum steht der geröstete Sesam. Also das zu der Geschichte, und es ist tatsächlich auch ein Rezept, das ich sehr, also das ich wirklich speziell fürs Buch entwickelt habe. Das war nicht irgendwie ein Rezept, das, ach nee, dann nehmen wir das, sondern ich war einfach nicht zufrieden und habe das dann nochmal umgeändert und habe das aber auch nie jetzt noch 10-mal backen oder so, sondern es war echt ein Rezept, so ein bisschen leicht aus der Hüfte geschossen, und ich war zufrieden mit dem Ergebnis, auf jeden Fall zufriedener wie mit dem vorherigen Rezept. Und es ist mir jetzt aufgefallen, dass es jetzt ein paar Mal schon backen wurde, also in ein paar Gruppen und auch per WhatsApp habe ich einen Tag, glaube ich, nach dir noch von einem entfernten Bekannten noch WhatsApp gekriegt, genau mit dem gleichen Brot, und dann habe ich gesagt, okay, komm, das hauen wir jetzt mal hier in die nächste Folge Podcast.
Es hat es auch definitiv verdient. Warum? Weil es ein wahnsinnig geiles Produkt ist.
So, mal kurz, dann gehen wir einfach mal kurz auf das Rezept ein, dass ihr daheim das auch wunderbar nachbacken könnt. Das Rezept übrigens wird auf unserer Homepage, David.
Selbstverständlich, auf unserer neue überarbeitete Homepage. Endlich haben wir es geschafft. Und die tatsächlich aktuell ist. Heute Morgen kam die Folge mit dem Franz raus. Die ist schon auf der Website.
Ja. Foto fehlt noch vom Franz.
Ja, Foto fehlt noch, aber das liegt ja nicht an mir.
Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich mich da, glaube ich, nochmal melde.
Ja, alles gut, aber wir sind up to date, und von dem her werden auch die Rezepte direkt schön auf die Website gepackt.
Guckt es euch an, ich kann nur sagen, richtig gelungen. Der David hat jetzt die Folge wunderbar sortiert. Man sieht immer oben rechts an einem kleinen Schriftzug, wo ein Rezept dabei ist. Man erkennt anhand vom Titelfoto, wenn ein Gast in der Folge dabei ist. Also richtig, richtig gelungen. Vielen Dank, lieber David, für diese Arbeit. Und genau, zum Rezept, das dann auch auf der Homepage zu finden sein wird. Genau, wir haben einen Sauerteig, wir haben einen Vorteig, wir haben ein Brühstück, die alle einen Tag vorher eingesetzt werden. Übrigens, hier steht 16 bis 24 Stunden Sauerteig. Also das ist so 16 Stunden, müsste normal schon passen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich Rezepte gibt, wo ich komplett 24 Stunden Ruhezeit geschrieben habe. Ich glaube aber nicht. Genau, wir haben ein klassischer Roggensauerteig, wir haben ein Poolisch, und wir haben ein Brühstück, wo auch noch ein bisschen Restbrotbrösel mit drin sind. Wer nicht weiß, was Restbrotbrösel sind, das ist getrocknetes Brot, das irgendwie übrig geblieben ist, das viel zu schade ist zum Wegschmeißen.
Gott sei Dank wurde mein Weizenmisch-Sauerteigbrot vorher nichts, weil das habe ich sauber trocknen lassen und habe das verarbeitet.
Ja, das ist immer gut, sowas dort zu haben. Also Restbrotbrösel ist für mich meine Lieblingszutat und auch unsere teuerste Zutat, weil der Trocknungsprozess wieder formaler, wieder einweicher, aber das lohnt sich definitiv. Genau, Weizenmehl, Kürbiskerne, Leinsamen, Wasser. Brühstück funktioniert immer, indem man Wasser aufkocht und die Zutaten überbrüht. Ich habe in der Vorbereitung die Folge gesehen, ich habe da nicht geschrieben, dass man es umrührt. Macht natürlich Sinn, die ganze Pampe auch umzurühren, damit das Mehl sich ein bisschen auflöst oder verkleistern kann. Und dann einfach kaltstellen. Genau, dann der Teig. Genau, 120,5 Gramm Vorteig. Ergibt sich natürlich aus dem halben Gramm Hefe im Vorteig. Genau, und letztendlich dann nur noch Weizenmehl, Roggenmehl, Salz, Hefe, Wasser. Es ist im Prinzip ein Weizenmischbrot mit Saaten letztendlich und eine unglaublich gute Frischhaltung, eben durch das Brühstück, durch die Restbrotbrösel, durch den Sauerteig, aber hauptsächlich durchs Brühstück. Und genau, David, erzähl mir noch kurz was zu den Leinsamen. Was ist dir passiert beim Rezept?
Ja, mir ging es nämlich so, ich dachte, ich habe eine Leinsame daheim. Natürlich habe ich noch eine Leinsame daheim. Und ich habe ja so eine Bäckerkiste.
Okay.
Und da sind alle meine Zutaten drin und alles Mögliche.
Das ist ein Bäckerkorb?
Nein, das ist so eine Kiste.
So eine Autoklappkiste.
Nein, das ist so eine Plastikkiste. Die hat halt einen Plastikdeckel drauf und fertig, weil da ist ja auch Schabziger Kleber so Zeug drin, dass das wieder die ganze Bude voll mockt. Und auf jeden Fall, und ich guck die ganze Dinge und denke, sag mal, ich habe keinen Leinsamen mehr, das kann wohl nicht wahr sein. Und ich hatte aber geschrotete Leinsamen.
Ja, normale Mensch hat Leinsamen daheim.
Ja, hier von Low Carb, Mann. Da ist doch das Scheiß übrig. Auf jeden Fall hatte ich dann dachte mir so, ey, aber in meinem Low-Carb-Brot, das ja tatsächlich ganz gut war, hatte ich geschrotete Leinsamen noch daheim und dann habe ich die genommen und dachte mir so, ja, wird schon gehen, ja. Aber dachte so, naja, perfekt wären eigentlich Leinsamen und jetzt sehe ich hier in der Folgevorbereitung, dass du schreibst, geschrotet ist fast besser. Dachte mir,
ah, okay. Das habe ich nicht geschrieben, ich habe eventuell geschrotet.
Ja, eventuell geschrotet, aber hätte ich das gewusst, dann wäre ich viel entspannter gewesen. Aber nee, also ich hatte geschrotete Leinsamen und das funktioniert viel besser und jetzt kannst du sagen, warum?
Ja, es ist so, dass geschrotete Leinsamen zum einen natürlich technologisch den Vorteil hat, dass er mehr Wasser aufnimmt oder beziehungsweise schneller aufnimmt, weil natürlich die Oberfläche viel größer ist. Und ernährungsphysiologisch hat es folgenden Vorteil. Leinsamen, der nicht geschrotet ist, geht im Prinzip ungeschliffen durch, weil die Schale ist zu hart, als dass unser Körper das aufbrechen könnte. Und beim Kauen verwischt halt nur jeden Dritter wahrscheinlich,
ja, klar,
weil die so klein sind. Deswegen ist geschrotet gar nicht so blöd. Der Nachteil ist natürlich, die Krume wird halt dunkler, weil im Prinzip das ja wie ein dunkles Mehl ist, das da noch zusätzlich dazukommt. Und die Oberfläche relativ groß, also das würde deine Krume hat es wahrscheinlich relativ verdunkelt, nehme ich an. Aber das ist kein Fehler. Und ja, optisch ist natürlich der ganze Leinsamen erstmal ansprechender. Deswegen finde ich, kann man zum Beispiel auch sagen, okay, man nimmt halbe. Aber eigentlich ist ja schade, Leinsamen, das wird angebaut, wird verpackt, wird verbacken und nachher geht es einfach
ungeschliffert durch
in die Kläranlage. Das wäre eigentlich schade drum. Ja. Deswegen, also viele, die da auch Wert drauf legen, fragen auch bei uns in der Kundschaft, ist der Leinsamen geschrotet. Und genau, das kann man kann man auf jeden Fall machen.
Okay, macht aus.
Genau. Sinn, ja. Ja, grundsätzlich, also wir haben ja so ein bisschen auch als Folgeüberschrift das Kürbiskernbrot und andere Sadebrot-Variationen. Ist immer so ein bisschen schwierig in der Kommunikation, was ist das Sadebrot? Viele sagen Körnerbrot, Vollkornbrot, also ein bisschen wird da viel in einen Topf geworfen. Man sagt ja grundsätzlich zu Sonnenblume, Kürbiskerne, Leinsamen, das sind Saaten, das sind keine Körner, auch wenn viele sagen Körnerbrot, sondern Körner sind letztendlich nur Getreidekörner. Und man sagt aber Sonnenblumenkerne, also deswegen ist das alles ein bisschen verwirrend. Genau, ein Sadebrot ist letztendlich meistens ein Mischbrot oder auch, kann auch Vollkornbrot natürlich sein, wo eben eingeweichte geröstete Saate in irgendeiner Form dazu kommen, sage ich mal. Und grundsätzlich, das gilt jetzt für alle Sadebrote, empfehle ich einfach Saate immer vorher anzurösten. Also Leinsamen jetzt nicht unbedingt, aber Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, weil natürlich das Aroma, ich hoffe, du hast das auch gemacht.
Nein.
Steht doch im Buch.
Steht in dem Buch.
Ach, sicher.
Ich gucke nachher nach.
Also empfehle ich einfach. Klar, geht auch ohne, wenn man gute Kürbiskerne hat. Aber die Gefahr, erstens bei Kürbiskerne an sich ist eh nochmal fast eine eigene Folge, ist halt, wenn es keine so gute Kürbiskerne sind, die schmecken manchmal so leicht ranzig, muffig ein bisschen. Wenn es gute sind, geht's auch so. Aber ich empfehle es einfach, weil es muss nicht arg sein, aber so ein bisschen in einer unbeschichteten Pfanne oder auch in einer Resthitze vom Ofen und Sonnenblumenkerne würde ich sowieso immer empfehlen. Und einweiche, also sprich...
Doch, ihr habt die angeröstet.
Das hat mich jetzt gewundert.
Also. Klar, nee, also ich krieg's gerade echt nicht mehr zusammen. Ich habe mittlerweile ein Gedächtnis wie so ein 80-Jähriger. Ey, ist Wahnsinn. Aber nee, ich habe sie angeröstet, doch, klar. Und was mir auch gefreut hat, ich habe dir nämlich das Foto von meinem Teig geschickt und du schreibst zurück, schönes Kürbiskerne.
Ja, ja, weil ich immer, da hab ich diese richtige Allergie dagegen, ja. Diese kleine hellgrüne Kürbiskerne.
Ja, ja.
Weil die schmecken nach nichts. Und es gibt ja, du hast ja auch diese, klar, es gibt die, ich glaube, ein Buch schrieb aus der Steiermark, aber es gibt auch in Bayern, weil das auch, wir haben die, glaube ich, von Bierland aus Bayern sogar, diese große, dunkle, fleischige Kürbiskerne sind einfach Hammer. Also ich esse lieber Sonnenblumenkerne, ich sage das hier mal ganz offen, aber diese große Kürbiskerne sind auch Hammer. Also wir haben im Herbst, ich hoffe, du hast es auch mal gegessen, so Kürbiskäsepriegel gemacht. Oh, die waren Hammer, ey. Da könnt ihr euch nächsten Herbst wieder drauf freuen. So längliche, letztendlich war es eigentlich die Kochertaler, wo dann mit Käse und Kürbis neu überbacken waren. Und durch das Backen waren die, also an der Kruste natürlich sehr gut geröstet. Das war wie wenn da in Nüsse, also es war ein nussiges, krasses, leckeres Aroma, war richtig cool. Genau, und dann sind wir beim nächsten Punkt, also gute Qualität kaufen, da würde ich keine Abstriche machen. Genau, und das hat mich gefreut, eben das zu sehen. Und es ärgert mich immer, wenn wir manchmal auch die, wenn die nicht verfügbar sind, diese große dunkelgrüne Kürbiskerne, haben wir auch dann mal zwischendrin mal einen Sack mit einer helle, ist kein Vergleich. Genau, Leinsamen eventuell geschrotet, haben wir gerade schon gehabt. Nicht übertreiben, also so 15-30% ist der Spielraum, in dem man sich bewegen kann, aufs Mehl gerechnet, einfach Saate ins Brot dazuzugeben und dann ist erlaubt, was schmeckt. Also probiert einfach mal aus. Bei der Wassermenge beim Brühe- oder Quellstück muss man aufpassen. Leinsamen nimmt sehr viel Wasser auf, während Kürbis gerne relativ wenig aufnimmt. Da muss man einfach sich auch ein bisschen rantasten oder mal googeln. Wie gesagt, Leinsamen locker das Doppelte bis zweieinhalbfache. Kürbis kann eher nur die halbe Menge vom Eigengewicht an Wasser, was die aufnimmt. Aber empfiehlt sich einfach, das einzuweichen, damit nachher nicht die Feuchtigkeit aus dem fertigen Brot gezogen wird.
Perfekt. Und bevor wir jetzt über das Rezept so drüber stolpern, wir haben den Teig gemacht, lass den 2 Stunden liegen.
Richtig, genau.
Danach wurde aufgearbeitet.
Oh ja, ist immer voll übersprungen.
Voll übersprungen, ist mir gerade immer aufgefallen. Dann lassen wir das aufgearbeitete Brot.
Teiggruppe 120 Minuten, sorry.
Ja. Ja. Dann eine Stunde liegen lassen und dann bei 230 Grad fallend auf 200 mit Schwadebagger für 55 Minuten. Nach 10 Minuten die Ofenklappe aufmachen.
Ja.
Nicht, dass man das vergessen. Und das funktioniert hervorragend.
Und das wiederum ist jetzt wieder die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt, und zwar das Thema Schwaden. Hatte man ja vor 2 Wochen nochmal diskutiert, oder du hast ja da gesagt, du bist wieder weggekommen von den Steinen. Wir haben noch eine Meldung von unserer Zuhörerschaft, von unserem lieben Christoph, der auch hier schon zu Gast war. Und zwar schreibt er etwas klugscheißend zum Thema Schwaden im Haushaltsofen, aber ein bisschen darauf angewiesen, weil ich back nie im Haushaltsofen. Deswegen vielen Dank, lieber Christoph. Ich benutze seit langem eine Metallschale mit Lavasteinen, aber wichtig ist, da nicht zu viele zu nehmen. Ich habe mir mal ausgerechnet, wie schwer die Schale mit den Steinen sein muss. Um 50 bis 60 Milliliter Wasser a 20 Grad zu verdampfen, in Klammer ergibt 85 bis 100 Liter Dampf, benötigt man ca. 1400 bis 1500 Gramm 250 Grad heiße Masse. Das heißt, schwerer sollte die Schwadenschale inklusive Steine nicht sein. Der große Vorteil zum Blech ist die riesige Oberfläche der Steine. Dadurch verdampft das Wasser viel schneller. Klar. Also nur Blech unter Nei, das reicht natürlich nicht aus. Vielen Dank, Christoph, dass du das mal berechnet hast. Also 2-3 Kilo habe ich immer so gelesen. Also wohl reiche die 1500 Gramm. Schwerer soll es nicht sein. Du hattest, glaube ich, damals gesagt, du nimmst die Steine nicht mehr, weil?
Weil es zu viel war. Also ich hatte
Also einfach weniger Steine.
Ich hatte da ein ganzes Sack reingeschmissen in so ein tiefes Blech, ja.
Ach so, ja, okay.
Und, das war einfach viel zu viel,
okay, klar. Also weniger, okay. 1,5 Kilo. Also das mal so als Richtwert von jemand sehr Erfahrenes zu dem Thema. Noch zum Thema Öfen. David und dich, ich backe jetzt in meiner Kursbackstube seit über 4 Jahren in Neff-Öfen, jeweils mit Backstahl und Schwadenschale, bin sehr zufrieden. Keinerlei Probleme bisher, die sind dicht und schaffen locker 270 Grad.
Steht auf meiner Liste, tatsächlich. Habe ich mir schon angeschaut, sieht echt gut aus. Und ich muss noch mal sagen, lieber Christoph, du hast deinen Doktortitel wirklich verdient, wenn du dir so ausrechnest mit den Lavasteinen. Also wirklich absolut. Echt cool. Und ich glaube, ich werde das einfach nochmal wieder versuchen.
Ja.
Also wirklich cool.
Dann haben wir, last but not least, ich habe nochmal ein Feedback dabei, David. Und zwar geht das ein bisschen außer der Reihe von dem lieben Jan. Und der Jan kriegt deshalb hier noch einen besonderen Platz mit Feedback, weil der Jan hat unser Päckchen geschickt. Und an dieser Stelle haben wir gesagt, wer unser Päckchen schickt, der kommt auch mal noch, wird auch noch im Podcast erwähnt.
Kommt drauf an, was drin ist.
Also hier so ein bisschen, schickt mal Päckchen. Nee, Spaß beiseite. Genau, der Jan hat uns tatsächlich ein Päckchen geschickt mit Leberwurst, also selber gemacht, alles Leberwurst, wie heißt es, Pfefferbeißer, getrocknete Schweinelende.
Irgendein Filet hatte ich?
Nee, kein Schweinelende, getrocknetes Filet, gell? Rinderfilet.
Geräuchertes
Rinderfilet. Ja. Also spannend, und er hat geschrieben, er macht alles selber, und jetzt habe ich Kontakt aufgenommen mit ihm. Und genau, er hat uns relativ ausführlich zurückgeschrieben, das will ich einfach hier kurz an dieser Stelle noch erwähne. Er hat alles selber gemacht und hat von seinem Vater mitgekriegt in der Gastronomie, und hat während der Schule und Studium sein Geld verdient in der Gastronomie, und als Hobby ist es ihm geblieben und nicht zum Beruf geworden, und er guckt immer auch, dass alles selbst gekocht ist, und Dinge wie Soße, Brühe, Bolognese, selbstgemachte Maultaschen, David hat immer Vorrat da, das ist ja auch dein Plan für dieses Jahr. Und jetzt fängt er eben an mit Backen. Und über seinen Vater, der jetzt in Rente ist, ist er da dazu gekommen. Seele, einfache Brote, Brezeln, viele weiche Teige wie Baguette, ab und zu reine Sauerteigbrote. Nachdem ich meine große KitchenAid dann 2-mal kaputt bekommen hatte, kein Brezelteig über 1 Kilo in Klammer, habe ich jetzt eine Häusler Alpha, das ist ja die neue Maschine von Häusler. Backt alles im Haushaltsbackofen, und hat während Corona, hat er auf einmal Zeit gehabt, und hat jetzt eben angefangen, diese Sache zu machen, selber Bratwürste zu machen, hat von seiner Frau so ein Do-it-yourself-Käse-Paket geschenkt gekriegt. Leberwurst, Leberkäse, geräuchertes Fleisch und so weiter. Essiggurken leider nicht mehr ins Paket passt. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Jan. Und genau, er schreibt noch einiges andere und hat uns einige Bilder auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du es dir anguckt hast. ja, mit Sachen, die er backe hat aus unserem Buch, und ich kann nur sagen, Chapeau, also das sieht alles richtig gut aus. Die Baguette, ja, die sind noch ein bisschen, also sind auch gut aus, da ist der Ausbau noch nicht so schön, aber sonst, also toll, also wirklich großes Kino, was er da backt. Ja, und witzigerweise arbeitet er als Steuerberater in Augsburg.
Ach, okay.
Ums Eck von dem schlechten Pizzaautomat. Also hier schließt sich der Kreis wieder. Und genau, also vielen Dank, lieber Jan, für dieses tolle Feedback. Und er hat mir bestätigt, dass der Italiener nicht gut ist. Also wenn ich das nächste Mal nach Augsburg komme, dann ja.
Interessant.
Empfiehlt er mir vielleicht das ein oder andere bessere Restaurant.
Witzig, und jetzt schießt es mir in den Kopf wie ein Blitz, als wir am Montag nach Augsburg fahren sind, sind wir durch Elwanger durchgefahren und da steht auch ein Pizzaautomat.
Nein.
Doch, und ich muss das probieren, ich muss das probieren.
Ich nicht.
Doch, ich will das probieren.
Probier es und berichte.
Ich probiere es, ich erwarte nur, dass da was Gutes drin ist, aber ich will das wissen, wie das läuft.
Mach so bitte ein Video.
Kein Mensch braucht das sowas, oder?
Also, Dinge, die Welt nicht braucht.
Aber echt, also...
Aber so ist es halt. Wir werden es nicht ändern.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, David, was bleibt? Was kommt? Was geht?
Ist die Erinnerung. Nein, du, alles super. Also es war doch jetzt wieder eine tolle Folge. Mich treibt wahnsinnig viel um. Es ist echt brutal. Am Sonntagmorgen, das wollte ich nur ganz kurz erzählen, wollte ich noch meine Sauerteige gucken und denen ging es beide gar nicht gut. Ich glaube, ich habe die einfach wieder vergessen. So,
ich glaube.
Ich bin wieder da, ja, auf jeden Fall dachte, also bei Jürgen dachte ich schon, boah, das war's jetzt. Mm. Aber dann habe ich hier Intensivpflege betrieben die letzten 3 Tage und der steht wieder da wie eine Eins, seitdem geht's tippitoppi. Ich habe ja Gott sei Dank mein Backup noch, aber ich dachte schon, ich muss das reaktivieren. Ja, und an dem, also Weizensauerteig, das hat ja der Christoph auch geschrieben, das ist echt, echt ein Riesenthema, so das ein bisschen drauf hat. Und da experimentiere ich echt noch viel rum. Und, wie ich es anfangs schon gesagt habe, ich werde mich jetzt 2022 so ein bisschen durchs Backbuch durchbacken. Ja.
Das hast du schon gar nicht gesagt?
Ja, sag ich jetzt gerade.
Cool, ja. Mega. Dann hier haben wir gerade ja schon die erste Verkostung gehabt vom Melinchen.
Ja, das war
für wow. Für Streuselküche, haben wir gut. Aber zum Thema Weizensauerteig muss ich auch noch was sagen. Ja. Wie vermehrst du den? Wie fütterst du den?
50 Gramm Mehl, 50 Gramm warmes Wasser.
Immer nur so?
Ja.
Okay.
Wie machst du es?
Und Anstellgut?
So 50, 70.
Okay.
Ja.
Ach, mehr? Okay.
Ja.
Weil ich bin Weizensauerteig, sage ich ja ganz offen, ja auch noch kein richtiger Crack. Also da lerne ich auch immer noch gerade. Und ich fütte meinen auch regelmäßig und ich mache es tatsächlich 40 Gramm Anstellgut, 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl.
Okay, und das einmal in der Woche?
Ja, so wie halt dazu kommen. Also ich habe mir auch länger vernachlässigt, muss ich auch offen zugeben.
Ja.
Und habe jetzt aber 2-3 Mal nacheinander gefüttert, damit er einfach wieder ein bisschen auf Zack kommt.
Ja.
Aber ich stelle fest, wenn ich in den Kühlschrank stelle, dann einfach, weil die brauchen ja in dem Sinn jetzt gerade nicht, oder haben ja nicht immer Zeit, dann was zu machen, dann fällt er relativ schnell zusammen. Wie ist das bei dir?
Das wollte ich gerade sagen. Also Kühlschrank tut ein Weizensauerteig, glaube ich, gar nicht so wirklich gut. Das ist.
Nee, also ich glaube, wenn man dann zum Backen verwenden würde, muss man sofort verwenden.
Ja. Also ich glaube, ich stelle meinen Holt raus. Und tun dann nur mal füttern und dann lassen einfach mal draußen stehen und dann tue ich vielleicht am Samstag mal damit Backer oder so.
Ja, halt mir mal da mal auf dem Laufen. Das ist so mein Challenge dieses Jahr.
Ja, ja. Nee, und also ich halte mir jetzt erstmal ins Brot und komm, sag mal, was soll ich als nächstes machen aus dem Buch?
Also was ich ja auch ein total spannendes Brot finde, jetzt ist das Roggendinkelleib. Das ist ja letztendlich das Zukunftsbrot, das mir bei uns im Lade backet. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das im Backbuch mit Hefe drin habe. Wir backen das ohne Hefe. Das funktioniert bestimmt auch ohne. Das finde ich ein total spannendes Brot. Übrigens sind wir da gerade, das nochmal ganz kurz abschweifen. Sorry, ich komme gleich noch aufs Buch zurück. Wir suchen gerade neue Normen für das Brot, weil wir wollen das im Sortiment belassen, aber mit Zukunftsbrot findet kein Mensch mehr was an. Es gibt ab nächste Woche im Laden einen QR-Code, den man sich abscannen kann, wo man eine Online-Umfrage cool. teilnehmen kann, mit einem Vorschlag für einen neuen Name. Wenn man Lust hat, kann man seinen Namen hinschreiben bei der Teilnahme, dann kann man sogar einen Frühstücksgutschein gewinnen. Wenn man den Namen nicht hinschreibt, kann man leider keinen Frühstücksgutschein gewinnen. Genau, das ist so unser Projekt zum Zukunftsbrot, weil wir wollen das Brot im Sortiment behalten, aber es läuft nicht so gut. Und unsere Vermutung ist, dass der Name dazu beiträgt, dass die Leute nicht checken, logischerweise nicht wissen, um was es da ging. Zum Backbuch.
Aber Vorsicht. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat irgendwann mal gedacht, die baut jetzt einen Tunnel durch die Stadt durch.
Ja, und dann kam Bad Spencer-Tunnel raus.
Und die Umfrage war, also das hat deutschlandweite Welle geschlagen und alle Leute haben gesagt, der muss Bad Spencer-Tunnel heißen. Und dann hat sich die Stadtverwaltung dann doch dagegen entschieden und haben dann ein Bad nach ihm benannt. Also er war mal dort tatsächlich und hat auch mal geschwommen. Also er war ja Schwimmer. Und dementsprechend haben sie haben sie dann gesagt, ja gut, komm, dann der Tunnel können wir jetzt nicht Bud Spencer Tunnel nennen, aber das Bad können wir dann
auch nennen. Ach, ich dachte, der heißt jetzt so.
Nee, der Tunnel heißt Einhorn-Tunnel.
Ach ja, das ist ja besser,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ist also super, dann lieber Bud Spencer-Tunnel.
Ja. Ja,
wie kann man Tunnel auch, Einhorn-Tunnel nennen?
Ja, aber warte halt mal ab, wie dein Boden heißt. Ja.
Also gut, ich hab's ja selber in der Hand.
Ja, genau.
Es aber wird keine bundesweite Welle schlagen, nehme ich an, aber genau, wer da jemand eine gute Idee hat, der immer raus damit und vielleicht auch einen Frühstücksgutschein gewinnen.
Ja, hört sich gut an. Top.
Mach mal einen Knopf.
Ja, du, ich würde sagen, ich backe mich durchs Brot. Ich glaube, ich backe erstmal das
Rustikale. Backst dich durchs Brot?
Das Buch. ich backe zuerst mal, glaube ich, das rustikale Baumbrot.
Ja, auch Hammer.
Das ist bei Klassiker, glaube ich, drin.
Ja.
Ja, das habe ich mir auf die Uhr gestellt für dieses Wochenende und von dem her freue ich mich.
Ich gucke mal noch herein und schreib dir mal nochmal, was du noch, oder was mir jetzt wieder so aufging beim Durchblättern, was vielleicht ein cooles Rezept wäre.
Perfekt. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.